Es geht weiter mit dem Kampf und es geht weiter mit dem Buch Nehemia. Und heute ist Kapitel 6 dran, die ersten 9 Verse. Überschrieben ist dieser Abschnitt so: Die Gegner wollen Nehemia einschüchtern. Sanballat, Tobia und der Araber Geshem sowie unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich den Mauerbau vollendet hatte und keine Lücken mehr in der Mauer waren. Allerdings hatten wir die Torflügel noch nicht eingesetzt. Genau zu dieser Zeit schickten Sanballat und Geshem mir einen Boten mit der Einladung, sie in Kephirim im Onotal zu treffen. Doch ich wusste, dass sie Böses gegen mich im Schilde führten. Deshalb ließ ich ihnen durch einen Boten sagen: Ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Meine Arbeit würde liegen bleiben, wenn ich sie verließe, um euch zu treffen. 4-mal schickten sie mir dieselbe Einladung und jedes Mal schickte ich ihnen dieselbe Antwort. Sanballat gab nicht auf. Das 5. Mal schickte er einen seiner Diener mit einem unversiegelten Brief. Darin stand: Wie Geshem mir bestätigt hat, geht unter den Leuten das Gerücht um, dass du mit den Juden einen Aufstand vorbereitest und dass ihr zu diesem Zweck auch die Mauer wieder aufbaut. Man erzählt sich auch, du wollest ihr König werden. Du sollst Propheten bestellt haben, die den Auftrag haben, überall in Jerusalem auszurufen: Juda hat wieder einen König! Juda hat wieder einen König! Es wird nicht ausbleiben, dass solche Gerüchte dem König zu Ohren kommen. Komm also zu mir, damit wir miteinander über alles reden können. Ich ließ ihm ausrichten: Was du schreibst, ist völlig aus der Luft gegriffen. Du hast dir das alles selbst ausgedacht. So versuchten sie alle, uns Angst einzujagen, in der Hoffnung, dass wir die Arbeit abbrechen würden. Ich aber sagte mir: Jetzt erst recht. Jetzt erst recht.
Die Blumen sind auch dem Schnee zum Opfer gefallen. Die sind auch wieder umgekehrt und nach Hause gefahren, weil die Straßenverhältnisse so prekär waren. Im Moment ist ja noch das Single-Treffen mit etwa 77 Leuten, oder 76 waren wir, in Sevis. Die haben heute ihren Abschluss. Ich hoffe, die kommen dann gut zurück. Ich bin gestern Nacht zurückgefahren und eigentlich bis zum Walensee war die Straße Arber. Und dann, je näher man nach Zürich kam, je höher wurde dann der Schnee. Aber ich habe es dann noch geschafft und auch ohne Unfall. Also wir sind immer noch bei unserer Kampfserie, kämpft für den Glauben, der Haupttitel dieser Reihe aus 6 Teilen am Beispiel des Buches Nehemias, und wir gehen ja schrittweise diese Teile durch, wo wirklich Nehemia kämpfen musste und das Volk Juda kämpfen musste, um diesen Auftrag, die Stadtmauer zu errichten, weil sie ohne diese Stadtmauer waren sie allen feindlichen Völkern ausgeliefert und sie wurden missbraucht, und von daher war es eine ganz wichtige Aufgabe. Und interessant ist ja bei Nehemia diese, jetzt sind da 2 gekommen, herzlich willkommen, schön, dass ihr es auch geschafft habt. Dann, das ist ja ganz, wenn man das so durchgeht, auch wie wir das jetzt miteinander betrachten, ist das wie ein Fahrplan, wie die Widersacher Gottes den Bau dieses Reiches Gottes torpedieren. Und nun heute sind wir beim 4. Teil. Der Bau einer widerstandsfähigen Mauer um Jerusalem war eine unvorstellbar große Herausforderung, das haben wir gesehen. Die wurden verspottet, das schafft ihr eh nicht, und aha, da läuft ein Fuchs drüber und dann fällt alles zusammen. Und doch in fast atemberaubender Geschwindigkeit wurde die Mauer fertig. Nämlich in 52 Tagen. Natürlich, die Mauer, die war nicht einfach nicht mehr vorhanden und man hat in 52 Tagen diese riesige Stadtmauer gebaut, die übrigens kleiner ist, als ihr denkt. Das ist ja nicht das heutige Jerusalem, das Jerusalem zu jener Zeit war kleiner, diese Stadtmauer. Man hat einfach die riesigen Löcher, hat man wieder zugemacht, damit die Stadt sich wieder verteidigen konnte. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Wir leben in offenen Städten, das ist gar nicht so selbstverständlich. Auch Zürich hatte mal eine Stadtmauer. Wenn eine Stadt keine Mauer hatte, dann war sie keine wirkliche Stadt, sondern man konnte da rein und raus, wer will, und man konnte machen da, was man will. Also man befestigte die Städte mit Mauern, und das ist eigentlich eine privilegierte Situation, in der wir leben, dass wir offene Städte haben. Wir können rumfahren in jede Stadt, wie wir wollen, und können da rein und raus. Aber in 52 Tagen war das fertig, und das war absolut phänomenal. So phänomenal, dass die umliegenden Völker, die Feinde Judas, komplett schockiert waren. Die waren wie paralysiert, waren sie da. Hier heißt es, als die feindlichen Völker rings um uns her das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Aller Hochmut, das alles Gelächter, alles, was sie sich lustig gemacht hatten über Juda, aller Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hatte. Sie sind erschrocken, weil sie merkten, dass das nicht nur Menschen waren, die fleißig sind, sondern dass hinter diesen Menschen ein mächtiger Gott steht. Aller Hochmut ist ihnen abhanden gekommen. Sie waren komplett geschockt. Unser Abschnitt, den wir heute betrachten, zu dieser Zeit, wo das geschah, war die Mauer praktisch fertig. So berichten Nehemia, Sanballat, Tobia und der Araber Geschem sowie unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich den Mauerbau vollendet hatte und keine Lücken mehr in der Mauer waren. Allerdings hatten wir die Torflügel noch nicht eingesetzt. Also sie waren nicht ganz fertig. Die großen Eingangstore in die Stadt, die waren noch nicht verschließbar. Also die Stadtmauer war noch nicht ganz abgeschlossen. Nun mussten sich die Feinde Israels etwas einfallen lassen. Wenn sie jetzt das noch verhindern wollten, dass die Tore noch eingesetzt werden. Aber sie überlegten und natürlich hatten sie eine Idee. Was sehr interessant ist in der Menschheitsgeschichte, dass Menschen enorme Finderisch sind, wenn sie tückisch sind. Wenn sie irgendjemandem feindlich gesinnt sind, wie erfinderisch Menschen sind. Und sie hatten tatsächlich eine Angriffsstrategie. Sogar drei Anläufe nahmen sie. Heute werden wir zwei miteinander betrachten und dann noch ganz ein hinterlistiger Angriff werden wir speziell am nächsten Sonntag betrachten. Ich lasse mich nicht ablenken. Alle Versuche Nehemia vom Bau der Mauer abzuhalten waren fehlgeschlagen. Weder Spott noch Gewalt konnte die Mauer verhindern. Und nun war die Stadt praktisch befestigt. Und die Feinde konnten keinen militärischen Angriff wagen, weil nun war ein gewisser Schutz da. Man musste dann nur noch die Tore beschützen und konnte da nicht rein. Also sie mussten sich etwas anderes einfallen, eine andere Strategie musste her. Und die war ganz einfach, sie luden Nehemia zu einem Treffen in das über 30 Kilometer entfernte Onotal ein. Genau zu dieser Zeit, schreibt Nehemia, schickte Sanballat und Geschemir einen Boten mit der Einladung, sie in Kephirim im Onotal zu treffen. Für Nehemia hätte das schon sehr verlockend sein können. Schließlich hatte er gegen jeden Widerstand gekämpft und jetzt, wo die Mauer praktisch fertig war, wurde er von den führenden Männern der umliegenden Länder zu einer Konferenz eingeladen. Heute würde man von einem Gipfeltreffen sprechen, wo die höchsten und bedeutendsten Männer eines Landes sich treffen. Plötzlich scheint es, dass sie ihn, Nehemia, ernst nehmen würden. Plötzlich ist er ein Gesprächspartner, den man zu einem Gipfeltreffen einlädt. Dadurch bekam er eine gewisse Anerkennung als Führer des Volkes Israel. Zudem fand dieses Treffen ja gerade wegen Israel statt. Für ihn organisiert man ein Gipfeltreffen. Welch eine Ehre. Endlich wird er nicht mehr belächelt, sondern man nimmt ihn ernst und anerkennt ihn als Volksführer. Aber Nehemia ließ sich durch diese Einladung nicht blenden. Mag es noch so freundlich und ehrenhaft scheinen, er glaubte nicht an eine Gesinnungsänderung seiner Feinde. Er glaubte nicht, dass sie ernsthaft eine friedliche Lösung mit ihm suchen würden. Also sagte er seine Teilnahme an diesem Gipfeltreffen ab. Er erklärte, weil sie aber Böses gegen mich im Schilde führten, ließ ich ihnen durch Boten sagen, ich habe eine große Aufgabe zu bewältigen und kann unmöglich kommen. Meine Arbeit würde liegen bleiben, wenn ich sie verließe und euch treffen würde. Er geht nicht. Solange die Mauer nicht fertig war, war er nicht bereit, zu irgendeinem Treffen zu kommen. Er hatte keine Zeit, Verhandlungen zu führen. Nicht, dass Nehemia Angst vor dem Tod gehabt hätte. Vielleicht, klar, er wäre sicher nicht gern so gestorben hinterhältig. Er muss ja damit rechnen, dass man ihn dann da schnell umbringt, wenn er unterwegs ist. Und dann wurde er halt überfallen und niemand weiß, wer ihn überfallen hat. Er war dann einfach tot. Und wenn er tot ist, und das wusste Nehemia, dann war sein Volk wieder den Feinden ausgeliefert, die sie schamlos ausbeuten und demütigen würden. Es ist manchmal interessant, wie viel an einer Person hängen kann. Und die Geschichte Nehemias zeigt, dass Nehemia wirklich sehr bedeutend war für das Volk. Denn nämlich als er einige Jahre wieder zurückging ins Perserreich, da ging alles wieder den Bach runter. Und Nehemia musste wieder kommen und musste wieder Ordnung schaffen. Ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Aber manchmal braucht Gott einfach Leute, die etwas tun können, und wenn die weg sind, dann wird's schwierig. Und das wusste Nehemia, es hat nichts mit Einbildung und Stolz zu tun, aber er wollte nicht die Mauer fast fertig haben, dann umgebracht werden und dann ist das Volk wieder am selben Platz, das nächste wäre nämlich, das Volk würde überrannt. Viermal schickten sie mir dieselbe Einladung. Und jedes Mal schickte ich ihnen dieselbe Antwort. Nehemia blieb bei seiner Entscheidung, denn in Wirklichkeit war es kein Gipfeltreffen mit gleichberechtigten Partnern, sondern es war einfach eine raffinierte Verschwörung. Nehemia ließ sich nicht irritieren. Er machte etwas, was bei uns oft verpönt ist und was man auch nicht so gern macht. Aber das Leben fordert das nämlich manchmal von uns. Er misstraute ihnen. Wir denken, das höchste Gut ist das Vertrauen. Aber die Frage ist, wem man vertraut. Und diesen Männern konnte er nicht vertrauen. Er misstraute ihnen. Übrigens forderte Gott selbst Jeremia zu Misstrauen auf. Denn manchmal ist das eben überlebenswichtig. Er sagte zu Jeremia, denn auch deine Brüder, alle deine Verwandten haben dich fallen lassen und haben voll eingestimmt in das Geschrei gegen dich. Sei vorsichtig, wenn sie dir freundlich kommen. Oder Luther übersetzt das so, darum traue ihnen nicht, wenn sie auch freundlich mit dir reden. Was wir hier beim Mauerbau sehen, ist eine typische Entwicklung, die sich ständig wiederholt. Da fängt zum Beispiel jemand in einem Ort an, eine Freikirche aufzubauen. Zuerst spotten die Leute und sagen, ja, das wird eh nichts, die werden eh wieder aufhören. Doch die Gemeinde macht weiter. Gottesdienste und Evangelisationen werden durchgeführt. Die Gemeinde beginnt langsam zu wachsen. Und nun werden der Gemeinde und den Verantwortlichen Hindernisse in den Weg gelegt. Wenn sie einen Saal für die Evangelisation suchen, ist man nicht bereit, ihnen diesen Saal zu vermieten. Kennen wir auch. Sie suchen einen Saal, sie bekommen ihn in einem Restaurant. Plötzlich sagen die Stammgäste, hey, was hast denn du da, dem Wirt, was hast denn du da für eine Clique? Dann kommt der Pfarrer und weiß ich was. Wir wollen doch da nicht eine Sekte oder eine Freikirche. Und dann kündigt der Wirt wieder diese Gruppe. Aber trotzdem machen sie weiter und die Gemeinde wächst. Und schließlich erreicht die Gemeinde eine ansehnliche Größe. Sie wird sogar zu einem wirtschaftlichen Faktor am Ort. Dann wird sie auch wieder für die Leute interessant, wenn es ein wirtschaftlicher Faktor wird, die Gemeinde. Und statt die Gemeinde dann offen zu bekämpfen, weil man ja auch von ihr profitiert, man verdient ja auch gewisses, man hat gewissen Nutzen davon, beginnt man die Verantwortlichen scheinbar zu respektieren. Man lädt sie ein und möchte mit ihnen einen gemeinsamen Konsens finden und vereinbaren. Sie sollen zum Beispiel die anderen Kirchen anerkennen, dann würden sie auch unsere Kirche anerkennen. Sie sollen sagen, wir glauben eigentlich alle dasselbe, nur die Methoden sind unterschiedlich. Sie sollen das Versprechen abgeben, keine Christen abzuwerben, sondern die in die ursprünglichen Kirchen zurückzuschicken. Und nach einer anstrengenden Schlacht, die man gewonnen hat, ist die Versuchung groß, für ein bisschen Ehrerbietung wieder alles preiszugeben für das, was man gekämpft hat. Die Antwort des Nehemia war klar und eindeutig. Wir verhandeln nicht. Entweder respektiert ihr, wer wir sind, oder wir lassen es bleiben. Und ich lasse mich nicht einschüchtern. Viermal eine krasse Absage von Nehemia, das war fast nicht verkraftbar für diese Leute. Das war ein riesiger Affront. Man muss natürlich wissen, das ist, gut, jetzt vielleicht nicht mich, aber nehmen wir jetzt mal an, die Bundeskanzlerin in Deutschland würde unseren Stadtpräsident Ledergerber zu einem Treffen einladen. Und er würde ihr jedes Mal einfach absagen, sagt, keine Zeit. Das ist ein Affront. Das waren hohe Regierungsleute, die hatten etwas zu sagen. Und dieser Nehemia 30, viermal einfach zu sagen, ich habe keine Zeit, bin beschäftigt. Was meint der eigentlich, was er für einer ist? Das konnten sie nicht auf sich sitzen lassen. Also, wenn es mit Freundlichkeit und Ehre nicht ging, wenn das keinen Erfolg hatte in ihrer Strategie, dann senkten sie ihr Niveau und sie eröffneten oder wollten eine Schlammschlacht eröffnen. Sie versuchten Nehemia mit Verleumdungen einzuschüchtern. Sanballat gab nicht auf. Das fünfte Mal schickte er einen seiner Diener mit einem unversiegelten Brief. Vielleicht kann man das vergleichen, wie wenn man das im Tagesanzeiger dann geschrieben hätte. Ein offener Brief, den alle lesen können. Unversiegelter Brief, der für jeden einsichtbar ist. Also jeder konnte lesen, was darin stand, und das war sehr effektiv, denn so wurde das Gerücht effizient verbreitet. Darin stand, wie Geshem mir bestätigt hat, geht unter den Leuten das Gerücht um, dass du mit den Juden einen Aufstand vorbereitest und dass ihr zu diesem Zweck auch die Mauer wieder aufbaut. Man erzählt auch, du wolltest ihr König sein werden. Man erzählt auch. Wer ist denn dieser Mann? Welcher Mann erzählt? Das ist doch typisch. Ich höre das auch bei uns immer wieder. Mann hat gesagt. Welcher Mann hat gesagt? Wer ist dieser Mann, der gesagt hat? Das ist die beste Art, Gerüchte zu verbreiten, wenn Mann gesagt hat. Mann hat gesagt, Mann hat gehört. So kann man ganze Gemeinden radikal kaputt machen mit diesem Mann hat und Mann sagt und die Leute meinen. Warum können wir nicht sagen, wer was, wen, wieso gesagt hat? Dann wissen wir, von was wir sprechen. und auf was wir eingehen können, auf was man reagieren soll. Aber mit einem Mann, Mann hat gesagt, kann man gar nichts anfangen, weil dieser Mann ist nie auffindbar. Wenn man fragt, dann heißt es, nee, das darf ich nicht sagen, er hat mir das anvertraut. Und wenn man das sagt und dann geht man zu dem, dann hat der das auch von einem Mann. Und der weiß auch nicht genau, wie dieser Mann heißt. So kann man ganze Gemeinden kaputt machen und man kann Menschen komplett ins Desaster führen. Mit diesem Mann hat gesagt. Und man hat auch noch erzählt, du solltest Propheten bestellt haben, die den Auftrag haben, überall in Jerusalem auszurufen, Juda hat wieder einen König. Es wird nicht ausbleiben, dass solche Gerüchte dem König zu Ohren kommen, sagt er. Es kann nicht ausbleiben. Horch, Nehemiah, es kann nicht ausbleiben. Der König, der Perserkönig wird das hören. Das wird ihm zu Ohren kommen. Komm also zu mir, damit wir miteinander über alles reden können. Das ist ungeheuerlich, was Sanballat dem Nehemiah unterstellt. Er droht offen mit dem persischen König, der über solche Gerüchte gar nicht glücklich sein würde. Wenn der persische König diesen Gerüchten Glauben schenken würde, wäre Nehemiah sofort ein toter Mann. Verschwörungen gegen König und Kaiser, da war man nicht simplich. Das hat man sofort erledigt. Schon viele Menschen mussten aufgrund solcher Gerüchte sterben oder waren Zeit ihres Lebens gezeichnet und geächtet. Einfach weil man etwas erzählt hat. Die zuerst freundliche und ehrenvolle Einladung zu einem Gipfeltreffen verwandelt sich in eine offene Drohung. Sanballat sagt eigentlich, wenn du nicht sofort kommst, Nehemiah, dann wird der König vernehmen, dass du einen Aufstand planst. Ich werde dafür sorgen. Und dann ist es um dich geschehen. Es bleibt dir keine andere Möglichkeit, Nehemiah, als sofort zu kommen und jetzt endlich mit uns zu sprechen. Das war eine eindeutig klare, offene Drohung. Sanballat war sich sicher, dass Nehemiah sofort auf sein Pferd steigen wird und zu diesem Treffen reitet. Er würde nur schon deshalb kommen, um ihnen zu beteuern, dass das nie seine Absicht war, dass er nie im Herzen daran gedacht hätte, König, wieder König zu werden und dem persischen König zu konkurrieren. Doch Sanballat, wenn er diese Hoffnung hatte, täuschte er sich sehr in Nehemiah. Nehemiah blieb in Jerusalem. Er schickte ihm lediglich nochmals eine ganz klare und deutliche Botschaft, was du schreibst, ist völlig aus der Luft gegriffen. Du hast dir das alles selbst ausgedacht. Das Mann ist in deinem Herzen drin. Dort ist der Mann, sagt. Und der Mann sagt, ist in deinem Herzen, du willst nur nicht sagen, dass du dieses Gerücht aussendest, deshalb brauchst du diesen Mann. Aber du hast dir das in deinem Herzen ausgedacht und ich komme nicht. Egal was passiert, ich komme nicht. Ich mache auch mit dieser Schlammschlacht nicht mit. Du hast jetzt einmal Schlamm geworfen nach mir, ich werfe den nicht zurück, aber ich komme auch nicht. Nehemiah ließ sich durch diese perfide Verschwörung nicht von seinem Auftrag ablenken, er ließ sich nicht einschüchtern. Einschüchterung ist eine gängige Methode, mit der der Widersacher Gottes kämpft. Verleumdungen verbreiten, um so das Volk Gottes in Verruf zu bringen. Das war damals so und das wird immer so sein. Ein sehr eindrückliches Beispiel möchte ich aus dem 3. Jahrhundert nach Christus berichten. Es stammt aus einer Schrift von Minucius Felix, die ich, wer gerne liest und gerne auch mal etwas, nicht nur die neueste Literatur, auch etwas ältere sich beschäftigt, sehr interessant ist. Ein Streitgespräch über das Christentum. Darin äußert sich Caecilius über das Verhalten der Christen, wie es ihm zu Ohren gekommen sei. Folgendermaßen, ich habe das euch abgedruckt, weil, also es ist ziemlich krass und ich möchte mit dem auch uns zeigen, dass Feinde Gottes oft nicht zurückschrecken, die grässlichsten Sachen über Christen zu sagen. Und ich möchte uns damit auch darauf aufmerksam machen, wie wichtig das ist, wie vorsichtig wir Informationen entgegennehmen, die uns einfach zugetragen werden, was andere Christen machen. Vielleicht sind es nur Verleumdungen. Hört man doch, schreibt er, dass sie den Kopf eines gemeinen Tieres, eines Esels, aus, ich weiß nicht was für einem Wahn heraus, als heiligen Gegenstand verehren. Ein Kult, so recht angemessen, so recht gemacht, für dieses ganze Unwesen der Christen. Andere wieder berichten, dass sie die Genitalien ihres Oberpriesters anbeten, also symbolisch die Zeugungskraft ihres Schöpfers verehren. Das mag vielleicht ein falscher Verdacht sein. Immerhin passt er gut zu ihrem nächtlichen Geheimritten. Und wenn es heißt, im Mittelpunkt ihrer Zeremonien stehe eine für seine Verbrechen mit dem Tode bestraft, eine für seine Verbrechen mit dem Tode bestrafter Mensch samt den Kreuzeshölzern, dann wird damit diesen verlorenen verbrecherischen Menschen eben das als Heiligtum zugeschrieben, was zu ihnen passt. Sie verehren, was ihnen selbst gebührt, das Kreuz. Merkt ihr, wie bissig das ist? Das ist Katastrophe. Und dann erst, was man sich über ihre Initiationsriten erzählt, also wenn jemand aufgenommen wird in den Bund der Christen, verabscheuungswürdig ist es und nur zu bekannt, um die ahnungslosen Initianten zu täuschen, bedeckt man ein Kind mit Teig und legt es dem vor, der in ihr Mysterien eingeweiht wird. Der Mephit lässt sich durch diese Teighülle getäuscht zu Stichen verleiten, bei denen es nichts Arges bei denen er nichts Arges vermutet und tötet so das Kind mit Wunden, die dem Augen verborgen bleiben. Das Blut dieses Kindes, welche furchtbare Frevel, lecken sie gierig auf und reißen sich noch um die zerstückelten Glieder. Das also ist das Opfer, mit dem sie sich verbrüdern. Durch die Mitwisserschaft an diesem Verbrechen verbürgen sie sich gegenseitig stillschweigen. Das waren unsere Geschwister, von denen man hier spricht. Man hat gehört. Und man erzählt es weiter. Und wenn ihr das mal lest, dieses Büchlein, ist interessant, dass man, wenn dieser Angriff auf die Christen, da war ich komplett fertig, als ich das gelesen habe. Und nachher kommt die Verteidigung eines Christen und dann lebt es wieder richtig auf. Aber man sieht, mit was für eine Frechheit gelogen und verleumdet wird. Das sind ganz schlimme Vorwürfe gegen Christen. Und wir können uns glücklich schätzen, dass uns solche schlimme Sachen noch nicht vorgeworfen werden. Doch wird über eine Freikirche oder über Menschen, die den Glauben an Jesus ernst nehmen, auch wenn sie in einer anderen Kirche sind, schnell einmal gemutmaßt, dass die Leute, die solche Kirchen besuchen, dem Leiter hörig seien. Sie würden nicht mehr selbstständig denken können. Alle seien gleichgeschaltet und man dürfe keine eigene Meinung, schon gar nicht eine andere Meinung haben und so weiter und so fort. Das kann uns an uns sehr nagen. Das kann uns tief treffen und verletzen. Und wir können dann gut verstehen, was der Psalmschreiber fühlte, als er schrieb: Mir ist, als wäre ich umringt von Löwen, die gierig sind auf Menschenfleisch. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile, ihre Zungen scharf wie geschliffene Schwerter. Wenn man merkt, ja, einem das trifft, wenn man die Leute sagen hört, da, der geht da so in eine, ist er so in eine Freikirche und die sehen alles so eng und die meinen, sie hätten das Heil für sich gepachtet. Das sind immer so wie Stiche in unser Herz hinein. Und am liebsten würden wir aufschreien, nein, wir meinen es ja nicht so, nein, wir lieben euch ja, nein, nein, nein. Die Gefahr die solche Verleumdungen mit sich bringen, liegt darin, dass wir unseren Glauben beginnen zu verschweigen, weil wir die Verleumdungen nicht ertragen. Wir sagen dann nicht mehr, dass wir glauben, was wir glauben und was das Evangelium, um was es im Evangelium geht. Wir sprechen nicht mehr vom Gericht Gottes, weil wir die Menschen nicht schockieren wollen, dass sie denken, wir seien so extrem und denken noch an ein Gericht und gar nicht an eine Hölle. Wir wollen nicht, dass sie denken, wir seien verrückt. Oder wir würden Menschen unter Druck setzen, was ja sofort kommt, wenn man sagt, Gott wird richten, heißt es sofort, ihr setzt die Menschen unter Druck. Also das wollen wir ja nicht, wir wollen nicht Menschen unter Druck setzen, also sagen wir es nicht mehr. Verleumdungen bringen uns in die Gefahr, dem Widersacher entgegenzukommen, indem wir ihnen versichern, dass der Weg mit Jesus einer von vielen Wegen sei. Sie sollen ja nicht denken, dass wir einseitig, dumm oder leichtgläubig sind. Nehemia ließ sich nicht einschüchtern. Er machte einfach weiter und seine Erklärung zu dieser schlimmen Verleumdung war einfach. So versuchten sie alle, uns Angst einzujagen, in der Hoffnung, dass wir die Arbeit abbrechen würden. Ich aber sagte mir, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Vieles an Verleumdungen will uns immer dazu bewegen, die Arbeit abzubrechen, aufzuhören. Wenn wir auf der Straße sind und die Leute uns belächeln, oh, wir hören doch auf. Sie nehmen uns eh nicht ernst. Wenn wir einladen zum Sonntagszeit und die Leute sagen, nee, das wollen wir nicht und weiß ich was, oh, dann laden wir nicht mehr ein, sie haben schon 10-mal Nein gesagt. Nehemia sagt, jetzt erst recht. Wir wollen uns von solchen Verleumdungen nicht einschüchtern lassen. Und Peter schrieb in seinem Brief, euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, muss einwandfrei sein. Wenn sie euch alles mögliche Böse nachsagen, sollen sie eure guten Taten sehen, von ihren eigenen Augen eines Besseren belehrt werden. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung und preisen Gott für ihre Rettung am Tag seines Gerichts. Vielleicht kommen sie zur Einsicht, aber hört nicht auf. Verkriecht euch nicht, lebt so, dass das auch die, die euch Böses über euch sagen, sehen können, wie ihr lebt. Und vielleicht überführt sie das, vielleicht auch nicht. Aber vielleicht werden sie dann mit euch auch in der Herrlichkeit sein. Wie Nehemia sollen wir trotzdem unbeirrt weitermachen, egal was die Leute sagen. Denn wenn wir ein reines Gewissen haben, was soll uns dann hindern? Dann können wir sagen, wie Nehemia, das habt ihr euch in eurem Herzen ausgedacht. Das ist eure Idee. Hat mit unserem Leben nichts zu tun. Wir müssen uns damit abfinden. Und ich weiß, das ist keine wunderbare Botschaft, die ich euch verkündige und vielleicht denkt ihr, der kommt immer wieder mit dem. Aber es ist halt so, wir müssen uns damit abfinden, dass wir in unserem Leben solche Situationen ertragen müssen. Das gehört zum Leben eines Christen. Er wird mit Verleumdungen, Unterstellungen leben müssen, die er nicht rechtfertigen kann. Petrus schrieb später, wenn Gott es anders beschlossen hat und es auf sie keinen Eindruck macht, wenn sie unser Leben sehen, ist es auf jeden Fall besser für gute Taten zu leiden als für schlechte. Also wenn ihr ein Leben führt, das Gott gefällt und die Leute sprechen Böses, böse über euch, ist es besser, wenn ihr das erträgt. Wenn ihr für das Gute leidet, als wenn ihr Böses tut und das stimmt dann, was man euch nachsagt. Paulus musste oft dagegen ankämpfen, sich nicht einschüchtern zu lassen. Wie Nehemia machte er stets weiter und des Thessalonikern erzählte er eine solche Situation, in der er steckte. Er sagte kurz, zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren, aber unser Gott schenkte uns neuen Mut. Und obwohl wir auch in Thessalonik auf heftigen Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkündigen. Trotzdem, im Blick auf Gott fand Paulus wieder Mut, das Evangelium zu verkündigen. Gott schenkte ihm den Mut dazu. Und das war die Blickrichtung des Paulus. Er machte sich immer wieder bewusst, dass er eigentlich vor Gott steht und nicht vor Menschen. Dass es viel wichtiger ist, wie Gott über mich denkt, als wie die anderen über mich denken. Uns ist ja immer so viel, alles immer peinlich. Aber Gottes Sicht war viel wichtiger, was sagt Gott dazu, als ob das jetzt die anderen peinlich oder blöd oder doof finden. Den Galaten schrieb er, will ich jetzt wieder Menschen beschwatzen oder gar Gott selbst? Oder rede ich etwa Menschen nach dem Mund? Ich gehöre Christus und ich diene Christus. Wie kann ich da noch Beifall der Menschen suchen? Mein Zuschauer in meinem Leben ist Christus. Er soll mir zusehen. Und es ist mir wichtig, dass das, was er bei mir sieht, dass ihm das gefällt. Und die anderen, die mir zusehen, sollen mir auch zusehen. Aber ob das denen gefällt oder nicht, ist mir eigentlich egal. Nur so konnte Paulus überleben. Nur so. Nur so konnte er in Gott wieder den Mut finden, nachdem er in Philippi verspottet, beschimpft und misshandelt wurde, handgreiflich misshandelt, wieder den Mut zu finden, am neuen Ort wieder das Evangelium zu verkünden und wieder verspottet zu werden und wieder verachtet zu werden. Weil er Christus gesehen hat, der ihm zusieht. Und weil er für Christus unterwegs war. Nehemia lebte auch mit dieser Sicht. Er wusste, dass er diesen Auftrag für Gott erfüllen musste und er ließ sich durch diese Verschwörungen nicht davon abhalten. Im Gegenteil, jetzt erst recht. Kämpft gegen Verschwörungen. Solange wir in dieser Welt leben und Jesus dienen, werden wir mit Verschwörungen konfrontiert sein. Auch mit Verschwörungen, die sich auf unsere Gemeinde richten. Deshalb ist es wichtig, dass wir das wissen und auch vorsichtig sind, wenn uns etwas zugeflüstert wird. Hast du auch schon gehört, was der gemacht hat? Dann fragt man sich, ja, ich habe auch gehört. Man hat gesagt. Unter Geschwistern sollte man nicht solche Dinge einfach mal weitersagen, sondern man sollte dann abklären, ist das eine Wirklichkeit, ist das wirklich so geschehen oder wird da etwas in Gang gesetzt, ist der Feind am Werk, um auch die Gemeinde hintereinander zu bringen. Müssen wir nicht dann vielleicht sagen, nee, das ist in irgendeinem Herz ausgedacht worden, wir machen weiter. Jetzt erst recht. Gemeinde ist immer mit Verschwörung konfrontiert. Und unser Leben als Christen wird immer auch Verschwörungen, Verleumdungen, wird man uns versuchen abzulenken. Aber Nehemia durchschaute das und er ließ sich nicht von netten und ehrenvollen Einladungen täuschen. Und er wusste auch, wie durchtrieben Menschen handeln können. Und auch da ließ er sich nicht einschüchtern. So wie es in einem Psalm heißt, süß wie Sahne sind seine Worte, aber sein Herz denkt nur an Krieg. Glatt wie Öl fließt seine Rede, doch jedes Wort ist ein spitzer Dolch. Verleumdungen kann sehr sanft und sehr, sehr lieblich daherkommen und kann sehr tief uns verletzen und treffen. Und wie sollen wir in solchen Situationen reagieren? Wie kämpfen wir gegen Verschwörung? Wir machen einfach weiter. Wir lassen uns weder ablenken noch einschüchtern. Wir folgen dem Rat, Psalm 55, wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn, er selber wird sich um dich kümmern. Niemals lässt er die im Stich, die ihm die Treue halten. Jetzt erst recht. Und die ganze Last, der ganze Frust, der mitschwingt, wenn wir Verschwörungen erleben, werfen wir auf unseren Herrn und er wird uns nicht im Stich lassen, genauso wie er Paulus nicht im Stich gelassen hat. Und wir werden wieder Mut in ihm finden, weiterzumachen, dran zu bleiben, bis wir ins Ziel einlaufen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns erlöst hast am Kreuz auf Golgatha. Und du hast uns dadurch ewiges Leben geschenkt und hast uns auch damit deinen Auftrag gegeben, nämlich diese wunderbare Botschaft weiterzugeben. Und wir merken einfach, wie das gar nicht so einfach ist, wie viele Widerstände sich immer auftun, außerhalb von uns, innerhalb von uns, wie Verschwörungen uns lahmlegen möchten, wie wir in die Gefahr stehen, uns innerlich zur Ruhe zu setzen und zu denken, jetzt habe ich genug gekämpft, jetzt sollen andere, ich höre auf, ich genieße jetzt einfach noch das Christsein, aber ich höre auf, den Auftrag zu erfüllen, den du uns gegeben hast. Herr, bewahre uns davor, dass wir aufgeben, sondern schenke, dass wir wie Nehemia sagen können, und jetzt erst recht, und wie Paulus, dass wir leben können mit dieser Sicht, dass das wir das, was wir tun, vor dir tun und dass wir uns nicht abhalten lassen, den Auftrag zu erfüllen. Dass wir immer wieder im Blick auf dich vorwärts gehen und das tun, was wir zu tun haben, damit noch Menschen gerettet werden. Ich danke dir. Amen.